Guten Morgen, ihr Lieben. Und wenn ihr denkt, jetzt kommt die Predigt, dann habt ihr euch geirrt, weil der Jens, der wird uns noch ein richtig starkes Bericht geben, was er mit Gott erlebt hat. Applaus für Jens.
Hallo, guten Morgen. Ja, ich bin der Jens Biebach. Die letzten 14 Tage sind völlig anders verlaufen, als ich das ursprünglich erwartet habe. Und jetzt möchte ich euch ganz spontan darüber berichten. Vielleicht wissen es einige, ich bin Ingenieur für Elektrotechnik. Und wir waren in Jena, haben unseren Urlaub angefangen und haben im Garten alles Mögliche bearbeitet. Und unbedarft, wirklich unbedarft, habe ich an einem Stromkasten gearbeitet und war da sehr unvorsichtig. Und für diese Unvorsichtigkeit möchte ich hier Buße tun. Ich bin wirklich dankbar für alle Gebete unserer Geschwister, von unserem Hauskreis, vom Silberkaffee-Team. Ich bin nämlich mit dem Strom in Kontakt gekommen, an dem Stromkasten. Ich konnte noch um Hilfe rufen. Gott schenkte mir in diesem Moment einen Engel, meine Frau Petra. Sie zog mich von der Stromquelle weg, ohne selbst einen elektrischen Schlag zu bekommen. Deshalb kann ich heute hier vor euch stehen. Dafür danke ich unserem Herrn von ganzem Herzen. Nach dem Stromschlag konnte ich mich kaum noch bewegen, weil mir meine rechte Körperseite starke Schmerzen verursachte. Im Krankenhaus stellte sich die Ursache heraus, durch die von dem Strom ausgelöste Muskelverkrampfung und meine ungünstige kniende Körperhaltung erlitt ich eine Fraktur der rechten Hüfte. In der Folge erhielt ich ein künstliches Hüftgelenk und werde nun mit dieser Veränderung leben. Der Unfall liegt 2 Wochen zurück. Ärzte und Therapeuten staunen darüber, wie gut es mir geht, wie gut die Heilung verläuft. Und seit diesem Tag durfte ich einen Segen nach dem anderen erleben. Bewahrung Gottes, Fürsorge meiner Familie, die Gebete vieler Geschwister und die liebevolle Begleitung durch Menschen, die Gott mir zur Seite gestellt hat. Dafür bin ich sehr dankbar. Dabei wurde mir neu bewusst, wie sehr wir auf Gottes Gnade angewiesen sind. Gesundheit und Kraft sind keine Selbstverständlichkeit, sondern Geschenke aus seiner Hand. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, Sünder zur Umkehr zu rufen und nicht die sich für gerecht halten. Lukas 5. Gott ist gut, auch in schweren Zeiten.
Ja, ich finde es immer wieder stark, wenn wir hören, was Gott im Alltag, was Gott unter uns tut. Und es ist schon ein ganz schöner Hammer, was der Jens da erlebt hat. Und dass er 2 Wochen später hier langläuft. Da wissen wir, wir haben einen Gott erlebt, der heilt, der beschützt. Danke, Jesus. Wir sind in der Themenreihe des Bibelprojekts. Und da gibt es unterschiedliche Themen. Und als sie vergeben wurden, wollte niemand die Wallfahrtspsalmen machen. Ich schon. Und ich habe es dann auch zwischendurch bereut. Aber heute kommen die Wallfahrtspsalmen. Das Thema heißt, Gott will dir ein Haus bauen. Und viele sagen ja, dass David diese Psalmen geschrieben hat, damit man sie singt, wenn man zum Tempel geht, den David ja bauen wollte, aber durfte er nicht. Und wenn du jetzt sagst, Fabi, echt jetzt, willst du heute echt eine Predigt über den Tempel machen? Das interessiert auch niemanden. Dann kann ich das sogar verstehen. Ich saß gestern Abend auch noch mit meinen Nachbarn und wir haben PSG gegen Manchester geguckt. Es war spannend. Heute soll es aber auch spannend werden. Arsenal natürlich, habe ich Manchester gesagt. Oh mein Gott, ich sage das ständig falsch, ich weiß auch nicht warum. Aber sie haben das sowieso verloren. Insofern nicht so schlimm. Meine Frau hatte eine bestimmte Puppe. Das ist sie nicht, das ist eine Puppe unserer Tochter. Und meine Frau hatte eine Puppe, die hieß Jenny. Und Jenny hatte auch ein äußerliches Merkmal, sie war schwarz. So wie diese kleine Jenny hier. Schönes äußeres Merkmal. Und seitdem wollte Katrin ein schwarzes Kind haben. Ich hatte keine schwarze Puppe, aber ich habe mich neulich mit meiner Frau darüber unterhalten. Und das Verrückte ist, ich habe immer noch geträumt, dass wir eine Tochter haben und sie war immer schwarz. Und Gott hatte bei meiner Frau durch Jenny das halt vorbereitet. Wir haben jetzt eine Tochter aufgenommen und sie ist auch schwarz. Das ist eine Äußerlichkeit, ja. Sie ist ein ganz wundervoller Mensch. Wir lieben sie, aber sie ist halt eben schwarz. Und Gott hatte das genau so vorbereitet, dass wir wussten, auch dieses äußerliche Merkmal, Gott hat uns darauf vorbereitet. Warum erzähle ich das? Weil diese Puppe Jenny, ich nehme sie mal als ein Modell für Jenny, diese Puppe Jenny war nicht die Wirklichkeit, in der wir jetzt leben. Sie war ein Modell. Und sie hatte mit der Wirklichkeit, in der wir jetzt leben, eigentlich gar nichts zu tun. Sie hat uns geholfen, dahin zu kommen, aber sie hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Und das war auch die Aufgabe des Tempels in Jerusalem. Dieser Tempel sollte uns auf eine Wirklichkeit vorbereiten, die überhaupt nichts mit diesem Tempel zu tun hat. Und bevor wir da ankommen, muss ich nochmal bei Mose anfangen. Und diese Geschichte, manchmal liest man so die Bibel, auch die Jahresbibel, und man überliest manchmal, wie krass eigentlich so manche Dinge da drin sind. Mose sollte ja ein Volk aus Ägypten ins verheißene Land ziehen. Und er hatte sich dann außerhalb des Lagers ein Zelt gebaut. Das Zelt der Begegnung. Und immer wenn Mose in dieses Zelt ging, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, das muss man sich überlegen, kam Gott mit einer riesen Feuer- oder Wolkensäule, je nachdem ob Tag oder Nacht, auch auf dieses Zelt. Und alle haben gesehen, wow, der Mose, der muss krasse Gemeinschaft mit Gott haben. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn du morgens so deine Devotional-Zeit machst. Wir haben selten dabei, bei uns jedenfalls, selten Feuersäulen oder Wolkensäulen. Muss auch gar nicht sein, aber wenn man sich das so damals überlegt, dann ist es schon heftig. Und das Verrückte war, bei Gott geht es ja immer darum, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Er ist Gott und wir sind Menschen und wir sind gemacht zur Gemeinschaft mit Gott. Und Mose wollte diese Gemeinschaft haben, aber das ganze restliche Volk nicht. Bis auf einen Schlingel, der Josua, der hat sich immer heimlich ins Zelt geschlichen, wenn Mose drin war, und hat gesoakt, sozusagen, wie man heute sagt. Und Mose ging dann auf den Berg Horeb und hat dort die 10 Gebote mitgebracht. Und er hat auch den Auftrag bekommen, Gott eine Hütte zu bauen. Eine Stiftshütte, wie sie hieß. Und das Verrückte bei dieser Stiftshütte war, Gott war in diesem Allerheiligsten dieser Stiftshütte dann auch drin mit Feuersäule und Wolkensäule und hat sie geführt, aber keiner durfte rein in diese Herrlichkeit. Außer einmal im Jahr der Hohepriester. So, jetzt sind wir bei Folie 3. Und hier auch wieder nochmal schön vom Autor gesagt, denn nicht ein mit Händen gemachtes Heiligtum in eine Nachbildung des Wahrhaftigen ist der Christus eingegangen, sondern in den Himmel selbst und jetzt, um jetzt vor uns, vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Diese Stiftshütte war wieder das Modell einer Wirklichkeit, die aber nichts mit der Wirklichkeit zu tun hatte. Sie war gebaut für ein Volk, was mit Gott keine Gemeinschaft haben wollte. Aber sie war ein Modell, das eine Sache zeigen sollte, und das wird heute das Thema sein. Schon vor 4000 Jahren hat dieses Modell gezeigt, Gott will in dir wohnen. Gott will in dir wohnen, in deinem Herzen. Der Gott Israels, der Gott der Himmel und Erde geschaffen hat. der Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er will in deinem Herzen zu Hause sein. Wer will es auch? Ja? Gut, super. Jetzt kommen wir zu David, da war es noch verzwickter. David macht es, ehrlich gesagt, dem Mose so ein bisschen nach. Der baute sich ein eigenes Zelt, hat sogar noch diese Bundeslage, das war so ein Kasten, wo immer die Gegenwart Gottes drauf war, die hat er sogar stibitzt aus der Bundeslage. Lade hat die einfach in sein Zelt gestellt. Und David war kein Aaronit. Der durfte eigentlich durfte der das gar nicht. In der Stiftshütte durfte er das auch nicht, aber er hat es einfach in seinem Zelt gemacht. Er war König und er ist dafür auch nie von Gott bestraft worden. Es gab nie einen Kommentar von Gott, das war jetzt falsch. Er hatte diese Hütte Davids, wie sie heißt. Und es gab diese Stiftshütte immer noch. Und da haben die Leviten, diese ganzen Priester immer noch gedient. Und dann kam David auf die Idee, ich will ein Haus für meinen Gott bauen. Durfte aber nicht. 1. Chronik 28, 2 bis 3, das ist die Folie 4. Und der König David erhob sich und sprach, hört mir zu, meine Brüder und mein Volk. Es lag mir am Herzen, eine Ruhestätte zu bauen für die Bundeslade des Herrn. Das ist dieser Kasten der Gegenwart Gottes, dem Schemel der Füße unseres Gottes. Und ich hatte mich für den Bau gerüstet. Aber Gott sprach zu mir, du sollst meinem Namen kein Haus bauen, denn du bist ein Kriegsmann und hast Blut vergossen. Wir kommen jetzt gleich zur Folie 5. Nur einer kann Gott einen Tempel bauen. Nur einer. Und der sagt auch selbst von sich wer? Denn es war Jesus. Johannes 2, die Verse 19 bis 21, Folie 5. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab. Und er stand gerade in Jerusalem vor dem zweiten Tempel, ja, also dieser erste Tempel von Salomo, der hat dann auch mal einen gebaut, der wurde sogar wieder zerstört und nun wurde der wieder aufgebaut. Das war der zweite Tempel und Jesus stand vor diesem Tempel und sagte selber, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Und er meinte, steht jetzt ja auch, da sprachen die Juden, in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Weil zu der Zeit war Jesus der einzige Mensch und er war Gott gleichzeitig, ganz Gott und ganz Mensch, in dem Gottes Gegenwart wohnte. Zu dem Moment war Jesus der einzige Wohnort Gottes auf Erden und genau dafür kam er, um Gott zu uns auf die Erde zu bringen. Und wir sehen hier, dass Jesus dieses Tempelrätsel sehr schön auflöst. Er sagt, es geht nicht um dieses Abbild der Wirklichkeit, diese Nachbildung. Es geht um den Wohnort Gottes, den Tempel, den ich auf Erden baue, in dem ich sterben muss, in dem ich auferstehen werde, damit Gott in den Menschen wohnen kann. Und das ist der wahre Tempel Gottes, der Leib Christi. Das ist das Original. Das ist die Wirklichkeit. Und du darfst, weil Jesus an diesem Kreuz gestorben ist, für deine Sünde, für deine Strafe, darfst du Wohnort Gottes auf Erden sein. Dass du der Tempel Gottes sein. Das hat Gott bereits vor 4000 Jahren beim Mose klar machen wollen. Und wir nähern uns langsam den Wallfahrtspsalmen. Wenn du Gott einlädst, in dir zu wohnen, wird Jesus die Strafe für Sünde, die er am Kreuz bezahlt hat, er wird sie für dich bezahlen. Er hat sie eigentlich schon bezahlt und er kommt in dein Herz hinein. Es braucht nur eine Einladung und diesen Wunsch, mit Gott leben zu wollen. Und wir werden es am Ende des Gottesdienstes gemeinsam machen. Für die, wo Jesus schon lange drin wohnt und für die, die sagen, ich will, dass Gott in meinem Herzen wohnt. Ich kenne es nicht. Wir werden es alle zusammen am Ende machen. Und wenn Jesus dann in deinem Herzen wohnt und du bittest ihn, dir seine Liebe zu offenbaren, dann tut er das. In deinem Herzen, er ist schon drin. Muss gar nicht extra kommen. Wenn du Gott im Gebet etwas fragst, dann antwortet dir Jesus gerne in deinem Herzen. Er spricht zu dir. Das sind alles Wirklichkeiten, die Gott vorbereitet hat und dann durch Jesus wahrgemacht hat. Alles übernatürlich, alles, was der Heilige Geist dir zeigt, zeigt er dir in deinem Herzen. Du gehst nirgendwo hin, Gott ist schon in deinem Herzen. Und jetzt fragst du bestimmt, Sorry, Fabi, aber Salomo hat doch einen Tempel gebaut in Jerusalem. Gute Frage. Danke, dass du sie stellst. Folie 6. Und diese Stelle, die ist so prophetisch, sie ist so messianisch, sie deutet so auf den Messias, den Christus, den Gesalbten hin. Ich liebe sie. 2. Samuel 7, die Verse 11 bis 14. Und seit der Zeit, als ich Richter über mein Volk Israel gesetzt habe. Okay. Und ich habe dir vor allen deinen Feinden Ruhe verschafft. So verkündigt dir nun der Herr, das ist eine Prophetie von Nathan hier für David, der Herr verkündigt David, dass der Herr dir ein Haus bauen möchte. David will Gott ein Haus bauen und Gott sagt, nee, ich will dir ein Haus bauen. Aber wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinem Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird, und ich werde sein Königstum befestigen, der wird meinem Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königreichs für immer befestigen. Jetzt kommt eine Hammerstelle, und ich will sein Vater sein und er soll mir Sohn sein. Hier drin, in dieser Prophetie, liegt der Grund begraben, warum Jesus sich der Sohn Gottes auch nennt. Das war ein Terminus, den kannten Juden. Und sie wussten, diese Bibelstelle, die ist für den Messias, den Gesalbten. Und der Gesalbte wird der Sohn Gottes sein. Und der Gesalbte wird ein Königtum haben, was für immer befestigt sein wird. Und der Gesalbte wird Gott ein Haus bauen. Die Stelle hatten wir gerade. Ist abgefahren. Salomo hat den Tempel in Jerusalem gebaut, aber es war nicht das Haus, von dem Gott hier redet. Von Anfang an nicht, die ganze Zeit nicht. Es war das Abbild einer Wirklichkeit, die kommen sollte, um ein Volk, was nicht glauben wollte, bei der Stange zu halten. Und auch in dieser alttestamentlichen Herrlichkeit, da war schon Wumms drin. Als dieser Tempel eingeweiht wurde, da kam so doll die Herrlichkeit Gottes auf diesen Tempel, dass alle Priester erstmal umfielen. Und das Starke, was ich hier drin finde, ist, dass Gott nicht nur sagt, nee, Jesus wird ein Haus bauen und nicht ihr für mich. Und gleichzeitig sagt eben Gott, ich will dir ein Haus bauen. Ich will dir ein Haus bauen. Was bedeutet das? Gott hat tatsächlich mit dieser Puppe, ähnlich wie beim Tempel, Gott hat vorbereitet, dass wir jemanden aufnehmen, der kein Haus hat, der kein Zuhause hat. Und ich will dich fragen, für wen lässt du Gott dein Haus bauen? Ich möchte jetzt nicht, dass ihr alle Pflegekinder aufnehmt oder Adoptivkinder. Das meine ich damit nicht, sondern solche Häuser, die Gott für dich bauen will, das sind Hauskreise beispielsweise. Das sind Orte, das ist dein Wohnzimmer, wo du Menschen einlädst, Zeit mit ihnen zu verbringen und ihnen Jesus zeigst durch dein Leben. Das sind diese Häuser, die Gott für uns bauen möchte. Das ist nicht dieses Haus hier. Das ist Stein und Glas. Und Gott will nicht in Stein und Glas wohnen. Gott will in dir wohnen. Und er will, dass du in diese Herrlichkeit, die in dir lebt, in diese Gegenwart Gottes, die in mir lebt, dass du andere einlädst, dazuzukommen und sie in dir zu sehen. Und die Gemeinde wird erst so ein Haus, wenn du anfängst, dort Menschen einzuladen. Nicht ich, ich mach's auch, nicht die anderen, du. Amen. Oh, ein schwaches Amen, wir arbeiten noch dran. Gott hat dir seine Herrlichkeit gegeben, er hat dir diese Gegenwart gegeben und wir haben das Vorrecht, dass Gott sogar unsere Häuser baut, damit wir diese Herrlichkeit mit anderen teilen. Das ist Gemeinde, ihr Lieben, das ist Gemeinde, du bist Gemeinde. Am Dienstag war ich in Düsseldorf und dort habe ich mich mit jemandem getroffen, der jetzt eine sehr große Gemeinde im Westen Deutschlands leitet. Er war da, wir hatten ein Treffen von Juden für Jesus und er kam raus, ethnischer Jude. Und als es ihm richtig dreckig ging, und ich, ehrlich gesagt, ich hatte die Geschichte überhaupt nicht mehr im Kopf, sie ist mir dann wieder eingefallen, als es ihm richtig dreckig ging, kam er zur Gemeinde. Und ich weiß noch, wie wir in der Babelsberger Straße, ich war damals Jugendpastor, wie wir in der Babelsberger Straße, wer kennt noch die Babelsberger Straße? Jetzt mal komm, jetzt mal ein bisschen sentimental hier. Es sind noch zu viele. Scherz. Es ist toll, dass ihr da seid. Ich kenne sie ja auch noch. In der Babelsberger Straße gab es gegenüber so eine Uni und ich weiß, auf diesen Stufen von dieser Uni, da saß ich mit ihm und seinem Bruder und er hat Jesus in sein Leben eingeladen. Und dann hat er durchgezogen mit Jesus. Brennender Evangelist, hat dann irgendwann Theologie studiert. Jetzt ist er doch, und er hat mir diese Geschichte eigentlich erst letzten Dienstag erzählt. Ich wusste gar nicht, dass das was mit uns zu tun hatte. Fand ich stark. Aber gerade die Menschen, bei denen wir es nicht erwarten, machen mit Jesus einen großen Unterschied. Und sie sind hier. Und vielleicht kennen sie Jesus noch gar nicht. Aber du hast sie eingeladen. Oder der Nachbar hat sie eingeladen. Und das ist Gemeinde. Weil diese Menschen brauchen eine Einladung in dein Haus. Die kann nicht der Heilige Geist geben, die kann nicht Gott geben, die kannst nur du geben. Und Gott will es auch gar nicht anders. So, wir sehen, sind jetzt also diese Wallfahrtspsalmen. Du stellst heute so viele gute Fragen. Sie sind auf der einen Seite dafür geschrieben, dass Leute beim Aufstieg zum Tempel was zu singen hatten. Vielleicht auch, aber wenn wir jetzt im Hinterkopf behalten, naja, dieser Tempel, der war ja nur so ein Modell einer Wirklichkeit. Und David hatte so tiefe Einblicke in das, was kommen sollte. Kann es das gewesen sein? Und ich glaube, nein. Ich glaube, sie beschreiben hier schon bei David ein neutestamentliches Glaubensleben, prophetisch. Sie beschreiben neutestamentliche Theologie schon, wie Gott segnen will, wie Gott da sein will. Ich meine, da ist dieser Tempel und in einem Wallfahrtspsalm singen wir dann, meine Hilfe kommt von Gott, der im Himmel wohnt. Und das singen wir, während wir die Tufen zu einem Tempel hochgehen, der Wohnort Gottes auf Erden sein soll. Das passt nicht. Aber es passt sehr wohl, und hier will ich noch ein paar Spatenstiche mit euch tiefer gehen. Es passt sehr wohl, wenn wir sehen, das, was David in diesem Wallfahrtspsalm schon geschrieben hat, das ist für uns schon geschrieben. Ich muss sagen, ein Psalm davon ist mir eingefallen in der Vorbereitung, ist der Psalm 128. Das ist immer noch mein Gebet. Glücklich ein jeder, der den Herrn fürchtet, der wandelt auf seinen Wegen. Denn essen wirst du die Arbeit deiner Hände, heil dir gut steht es und dich deine Frau gleich deinem fruchtbaren Weinstock im Innern deines Hauses, deine Söhne, den Öl am Sprossen rings um deinen Tisch. Und ich habe diesen Psalm gebetet und wir konnten ja so auf natürlichem Weg keine Kinder kriegen. Aber Gott hat uns Kinder geschenkt. Und ja, das war neutestamentlicher Glauben durch diesen Wallfahrtspsalm. Das ist großartig. Jetzt ein Psalm sticht bei all diesen Psalmen total heraus. Das ist der Psalm 122. Und den will ich ein bisschen auslegen. Ich könnte ganz viel auslegen, schaffe ich nicht alles. Aber ein paar Dinger will ich schon bringen. Ich fange mal an, Folie 8. Ein Wallfahrtslied von David. Und das Wort Wallfahrt steht da nicht drin. Das heißt eigentlich Schir Hamalot. All heißt hoch, Me'al heißt was zum Hochgehen, Ma'alot ist die Mehrzahl weiblich, das heißt auf Neuhebräisch Leiter, Ma'alot ist einfach Leiter und Ha ist einfach der Artikel. Also man könnte das Ding auch Leiterlied nennen, wo immer es da hochgehen soll. Ich freue mich an denen, die zu mir sagen, lasst uns zum Haus des Herrn gehen. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Und wir haben jetzt gehört, das himmlische Jerusalem steht für den Leib Christi und die Braut Jesu. Und wir freuen uns über die, die dazugehören, weil wir wissen, was es kostet, neue Menschen einzuladen. Offenbarung 21, Vers 2, Folie 9. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Du bist Jerusalem. Du bist das himmlische Jerusalem. Wir zusammen sind das himmlische Jerusalem. Alle die, die wir sagen, wir wollen die Braut Jesu sein. Wir wollen mit Jesus in diese ewige innere Gemeinschaft. Wir sind Jerusalem. Und jetzt lies mal die ganzen Propheten des Alten Testamentes mit dieser Wirklichkeit. Und eins ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, Johannes hatte hier eine prophetische Vision. Durch den Heiligen Geist in seinem Herzen. Es gibt im Himmel nicht ein zweites Jerusalem. Nicht, ich habe meine Theologie an der Stelle wirklich nochmal auch verändert, weil ich sie nicht mehr halten kann. Das himmlische Jerusalem sind wir, wenn Gott in uns wohnt. Es gibt da nicht irgendwie nochmal einen Tempel da oben oder eine Stätte, weil es ist himmlisch. Es ist geistlich. Ein jüdischer Freund meinte zu mir, ich fand den Satz interessant, du weißt, Fabi, dieser Tempel ist für mich ein Modell von einer schlecht laufenden Gemeinde. Es gibt überall Mauern, es gibt überall Ausgrenzung, hier dürfen die nicht hin, da dürfen die nicht hin. Und es hat nichts mehr mit der Gegenwart Gottes zu tun, weil in die darf keiner mehr rein. Gott wohnt in uns, wir sind sein himmlischer Tempel. Wir sind sein himmlischer Tempel. Wenn wir versuchen, jetzt kommt noch mal ein Satz, der für die charismatische Bewegung, ich will dir mal zum Nachdenken mitgeben, vielleicht für manch einen hier, vielleicht für andere auch gar nicht, ein bisschen Tobak ist. Wenn wir versuchen, in den Himmel zu gehen oder dort einen Tempel finden wollen, klappt es nicht in echt. Es ist esoterisch. Ich habe echt eine Weile gebraucht, das zu lernen. Alles, was Gott dir offenbaren möchte, möchte er durch deinen Heiligen Geist in deinem Herzen offenbaren. Gott kommt zu dir. Du brauchst nirgendwo hingehen. Du bist das himmlische Jerusalem mit all den anderen zusammen, die sich für Jesus schmücken. Folie 11, Vers 3. Jerusalem, du bist gebaut als eine festgefügte Stadt, wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn. Ein Zeugnis für Israel, um zu preisen den Namen des Herrn. Worauf ich hier nur eingehen möchte, das lesen wir auch in der Offenbarung des Johannes. Als Kinder Gottes haben wir schon mal eine wunderschöne Aufgabe und nur einen Wunsch. Gott zu preisen. Ihm die Ehre zu geben, ihn anzubeten. Und in allem, was wir tun, dieser Wunsch, nein, nicht ich. Ich will auf Jesus hinzeigen. Jetzt kommt eine schöne Stelle, Vers 5, dort sind die Throne zum Gericht aufgestellt, die Throne des Hauses David. Ihr müsst wissen, in Jerusalem gab es weltlich gesehen, gab es Gerichtsthrone. Die waren da aufgestellt und wenn jemand natürlich hier, haben wir auch, ja, wir haben in Berlin ein Amtsgericht und ein Verwaltungsgericht und ein Strafgericht und was auch immer. Und so war das auch schon in Jerusalem und da saß immer einer auf diesem Gerichtsthron, so ganz anders ist es heutzutage ja auch nicht. Und es waren die Richterthrone der Regierung des Königs Davids. Und dieser Terminus, die Throne des Hauses David, den finden wir nur in diesem Psalm. Aber ich glaube, sie stehen einfach für den Richterstuhl Jesu Christi. Römer 14, Folie 12. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Und wir sind in diesem Psalm 122 vom Kontext, ich löse den mal allegorisch ab, wie ihr merkt, wir sind bei Gemeinde. Und das, was hier auch Paulus aufnimmt, quasi ja aus diesem Psalm, um den wieder zu landen, ist, dass das, was hier gerichtet wird, ist, wie wir als Geschwister untereinander miteinander umgehen. Und wenn wir uns hier immer wieder bewusst machen, nein, in meinem Bruder, in meiner Schwester, da wohnt Jesus hochpersönlich. In mir wohnt Jesus höchstpersönlich. Wie wollen wir miteinander umgehen? Wie können wir streiten? Wie lösen wir Auseinandersetzung? Wie zeigen wir uns Wertschätzung? Hier ist David mit uns schon. Und nun kommt der vielleicht Kernvers dieses Psalm, Folie 13. Bittet für den Frieden Jerusalem. Es soll denen wohlgehen, die dich lieben. Friede sei in deinen Mauern und sichere Ruhe in deinen Palästen. Und ich weiß, dieser Vers wird sehr gern herangezogen, dass wir für den Frieden im irdischen Jerusalem und in Israel beten. Es ist auch definitiv Gutes zu tun. Ohne Wenn und Aber. Aber das steht da gar nicht so ganz genau. Da steht nicht so sehr bittet für den Frieden Jerusalem, sondern frag nach dem Frieden Jerusalem. In der englischen Bibel heißt es pray for the peace of Jerusalem, aber es gibt dieses Wort nicht her. Und hier sollen wir fragen nach dem Frieden Jerusalems. Und wir finden diese Fragen, wir finden sie vor allen Dingen auch bei Johannes. Wie komme ich in den Frieden mit Jesus? Wer kann Gott lieben, der nicht seinen Bruder liebt? Wer kann Gott lieben, der nicht seine Gemeinde als Teil des Leibes Christi liebt? Wie kann ich Frieden in den Leib Christi und meine Gemeinde bringen? Vers 8. Um meiner Brüder und Freunde willen will ich sagen, Friede sei in dir. Und hier nailt David das Ding nochmal. Es ist ja ein bisschen auch doppeldeutig. Aber diese Doppeldeutigkeit ist ja gar keine Doppeldeutigkeit. Sei der Friede in dir oder sei es der Friede in Jerusalem. Und es macht gar keinen Unterschied, weil wir gelernt haben, wir sind Jerusalem. Und hier bringt David schön verpackt eigentlich diese neutestamentliche Wahrheit auf den Punkt. Sonst sagt man im Hebräischen Shalom Lecha oder Shalom Lach, also Friede sei mit dir. Hier steht, Friede sei in dir. Finde ich schon cool. Wir dienen nicht dem Tempel, wir laden Menschen ein, in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Die Brüder, was ja auch cool ist, wir sind ja im Alten Testament, die Brüder, ist klar, sind die Juden, eine große Familie, wir sind Brüder, aber David redet hier auch über die Freunde, die Nicht-Juden, die damals Ungläubigen. Wir laden die Neuen ein. Folie 14. Wenn die Neuen Gemeinde nicht als attraktiv unter uns erleben, dann werden sie nicht bleiben. Und wer macht den Unterschied? Du. Und ich hoffe, ihr kriegt es hier mit. Ich will hier keine Moralkeule über euch schwingen oder sage, ihr müsst euch mehr anstrengen, sondern lasst uns den Fokus darauf legen, dass Jesus in uns auch einen Ausfluss hat. Dass es einen Ausfluss hat, dass wir einladen. Das ist meine Botschaft heute. Und Folie 15, Vers 9. Um des Hauses des Herrn, unseres Gottes willen, will ich dein Bestes suchen. Lass uns im Hinterkopf behalten, dass Gott uns ein Haus bauen will. Dass wir andere einladen. Aber das Süße ist, hier steht nun wirklich bitten. Um des Hauses des Herrn, unseres Gottes, will ich dein Bestes erbitten. Hier steht nun wirklich mal bitten. Lass uns, weil Jesus in uns lebt, eine neue Willkommenskultur leben. Wo es nicht nur um uns geht. Dass wir noch einen Segen mitnehmen, sondern wo wir sagen, nein, ich möchte, dass mein Nächster einen Segen mitnimmt. Deswegen, ich finde diesen Jüngerschafts-Juni, yeah. Wir haben uns da gar nicht abgesprochen, weil ich bin nicht im Hauskreis-Department. Aber als der Friedhelm Holthuis hier von den Pfingstern, als der bei uns war auf der Leitungskonferenz, der hat über diese Willkommenskultur geredet und es hat in meinem Herzen was erwärmt. Da war ein Feuer. Ich will meinen Glauben anders leben. Mein Glauben macht da den Unterschied, wo ich ihn für andere Menschen lebe. Da, wo ich bei anderen Menschen den Unterschied mache. Da macht mein Glauben den Unterschied. Und das ist, glaube ich, die Botschaft, die David hier im Psalm 122 sogar drin hat. Das ist meine Botschaft, die ich euch heute mal vom Tempel abgeleitet habe, damit wir merken, Gemeinde ist kein Tempel. Wir sind nicht der Ort, wo man hinguckt, hinkommt, ein Programm mitmacht, was sie da vorne irgendwie, wie sagt man, liturgisch leiten, sondern Gemeinde ist nur so cool, weil du cool bist. Das habe ich doch jetzt schön gesagt, oder? Und lass uns wirklich mit diesem Selbstbewusstsein in die Gemeinde kommen. Und lass uns unsere Freunde und Brüder mitbringen. Nicht, damit wir zusammen eine Zeremonie feiern, sondern wir sind eine geistliche Familie. Wir leben geistliches Leben zusammen. Und mein Herz schlägt dafür, ich freue mich, dass wir so mehr Zeugnisse haben von Leuten und sie erzählen, was sie mit Gott erleben. Das ist auch ein Teil, wo wir unser Leben teilen. Das teilen wir da, wo wir sagen, ich gehe mit meinem Nachbarn zum Alpha-Kurs. Damit er wirklich auch weiß, worum geht es denn da bei Jesus und Christsein und worum geht es auch nicht. Und ich glaube, dass der Heilige Geist Gottes, der möchte, dass diese Stadt und dieses Land Gott mächtig erlebt. Er braucht uns und dieses Herz. Den Rest macht er. Jesus baut den Tempel und Jesus baut sogar uns dieses Haus, aber wir sind die, die in dieses Haus einladen, weil wir Gott erlebt haben. Eine einfache Botschaft, bin ich einen Riesenbogen ums Alte Testament gemacht, musste ich aber auch, weil ich die Wallfahrtspsalmen hatte. Aber ehrlich gesagt, zu sehen, dass diese Botschaft schon 1000 Jahre vor Christus in der Bibel steht, das hat mich total begeistert. Und ihr seid alle super still. Lass uns jetzt darauf reagieren. Lass uns nochmal ganz bewusst heute Morgen, ob du es schon 100.000 Millionen Mal gemacht hast, lass uns Jesus nochmal in unser Herz so ganz bewusst einladen, auch wenn er da ist. Ich sage immer, so schön ist es wie in der Ehe. Ja, ich habe auch 1999 meine Frau geheiratet. Damals war ich 14. Und immer wieder der Gleiche, ne? Ich mag ihn aber trotzdem. Und ich sage dir trotzdem jeden Tag, ich habe dich lieb. Und vielleicht denkst du, ich habe doch Jesus schon 1999 in mein Leben eingeladen. Wieso muss ich den jetzt nochmal einladen? Ich hoffe, wenn du eine Frau hast oder wenn du als Frau einen Mann hast, dass ihr euch jeden Tag sagt, dass ihr euch lieb habt. Und deswegen lass uns Gott in dieser Beziehung damit sagen, Jesus, wir lieben dich. Wir wollen, dass du in uns wohnst und wir wollen, dass durch das, was deine Herrlichkeit in unserem Herzen tut, wollen wir in dieser Gesellschaft, in dieser Welt einen Unterschied machen, indem wir Menschen lieben, indem wir Menschen Jesus vorleben. Das war schon meine Botschaft. Und darf ich euch im Gebet anleiten? Wollen wir alle mal aufstehen dafür? Weil es uns wichtig ist, bei wichtigen Sachen steht man immer auf. So, und ich bete einfach mal vor und ihr dürft, wenn ihr Lust habt, wenn ihr wollt, ihr dürft mitbeten. Und wenn du hier bist und sagst, Fabi, ich habe das so im Gebet noch nie gebetet. Ich will, dass Jesus wirklich, ich will diesen Gott des Himmels und der Erde in meinem Herzen erleben. Ja, du kannst es einfach mitbeten. Das allererste Mal. Aber wichtig ist, dass du ihn einlädst, weil Gott kommt nicht einfach wie ein Panzer und fährt über dich rüber. Weil er es kann, weil er stärker ist. Sondern Gott liebt dich und Gott will eine Liebesbeziehung zu dir. Und deswegen kommt er sanft. Und er braucht genauso immer wieder unsere Einladung. Und er lädt uns auch immer wieder gerne mit seiner Liebe ein. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du schon vor so langer Zeit geplant hast, dir deinen Wohnort in uns zu bauen. Und Jesus, wir wollen das auch. Komm in unser Herz. Sei nicht nur ein Gast, sondern wohne in uns. Jesus, wir wollen dir alles hingeben, damit du den Raum in uns nimmst, den du möchtest. Und Jesus, wir wollen dir die Ehre geben für alles, was du am Kreuz für uns erkauft hast. Ein neues Leben mit dir. Wohnstätte für dich in unserem Herzen. Und du wohnst mit als Vater, Sohn und Heiliger Geist jetzt in uns. Dafür danken wir dir. Du hast für unsere Sünden am Kreuz bezahlt, Jesus. Und du hast eine Ewigkeit für uns bereitet. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Amen.